Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 17. Juni und wir sind wieder da und heute mit einem Gast. Aber erstmal begrüße ich tief im Süden den Carsten, den Podcasten. Hallo Carsten.
Tief im Süden.
Ja, ich bin in Kiel, du wohnst ja im Süden.
Ja, 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 quasi, ja.
Guckst auf schneebedeckte Harburger Berge. Sowas haben wir oben ja nicht. Und dann haben wir heute einen Gast im Podcast, eine, kann man so sagen, Hamburger Segellegende.
Deutschlandweit, Europa, Weltmeister.
Ja,
okay, jetzt Weltmeister auch, ja. Piratenweltmeister habe ich immer gelesen. Da habe ich noch gedacht, Piratenweltmeister, geht das überhaupt?
Ja. Ich schneide das Hamburger nicht raus, um meine Unkenntnis einfach und meine allgemeine Unkenntnis in diesem Bereich einfach auch allen Hörern darzustellen. Jedenfalls ist er auch musikalisch eine lebende Legende. Mhm. Hallo Frank Schönfeld.
Mach weiter, das hört sich gut an. Das
genau. Ich muss dazu sagen, wir mussten ein bisschen anders rangehen als sonst mit unserer Aufnahmetechnik. Es gibt so ein kleines technisches Problem und deshalb kann es sein, dass Frank sich nicht so toll anhört wie in echt. Mhm. Aber die Inhalte, die inneren Werte sind ja wichtig.
Stimmt. Frank, ja. Und die Musik kann man sich ja so anhören, diese wunderbare Stimme.
Frank, okay. Schön, dass du dabei bist. Ich habe heute gesehen, oder in der Vorbereitung, ich bereite mich manchmal vor auf diese Podcasts, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben. Du bist Konga gesegelt, das bin ich auch auf der Alster. Du bist Pirat gesegelt, das bin ich auch auf der Alster. Und du bist Varianta gesegelt, ich auch eine Variante 18. Der Unterschied ist, dass du damit sehr erfolgreich warst und schnell gesegelt bist und ich mal gerade so von A nach B gekommen bin. Du bist, warte mal, ich habe es mir, glaube ich, gemerkt, 12-maliger deutscher Meister im Konga-Segeln.
Ja, das kann ich, ja, ich glaube ja. Mindestens. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß, die Zahl aller Titel, die weiß ich, das ist 40. Aber über alle Klassen hinweg.
Guck mal, wie gut. Ich habe 13 gezählt bei mir. Da werde ich bei Lebzeit bis auf 40 nicht kommen.
Warte mal.
Ja, aber.
Bei mir sind es, Moment mal. Ach nee, keiner.
Da bist du ja schnell drauf gekommen.
Ja, ich habe kurz überlegt, aber nee, ist keiner.
Aber du hast wahrscheinlich die meisten Varianta-Meilen abgerissen, Stefan.
Die Varianta, Konga, ein Pirat dreimal, Okayole einmal, Harbot einmal und J24, wobei das sind so richtig, das sind ja so German Open, ich zähle die mal einfach mit.
Weil das, dazu. Wie viele Klassen hast
du? Ja. Bitte?
Wie viele Klassen bekommst du overall?
Sechs.
Ah, siehst du, ich habe sieben.
Ja, das ist ja so. Ja, gut, okay.
Ja.
Du bist ja auch.
Ich glaube, dass du
uns beiden der bessere Segler bist.
Nein, war jetzt nicht Fishing for Compliments.
Ja, ist schon in Ordnung. Du warst ja am Wochenende auch wieder sehr gut für unseren Club, ne, oder?
Ja, das ist ja unser Aufmacher, oder? Anlass oder so. Du hast ja netterweise auch gesagt, ey, lass doch mal ein bisschen erklären, um was für ein Club es jetzt eigentlich geht.
Und soll ich mal kurz sagen, worum es geht? Weil ich weiß auch nur von außen, worum es geht. Ihr seid Bundesliga gesegelt zusammen. Und da habe ich mich auch gefragt, zweite Bundesliga?
Nein, aber auch nicht zusammen.
Ach so.
Wir sind ja fünf Events und Frank ist das erste gesegelt für den Verein gesteuert. Und ich bin jetzt gerade das zweite gesteuert. Ich bin nur so ein Nachrücker.
Der Lückenfüller.
Der Lückenfüller, genau.
Ja, okay. Und da habe ich nämlich auch gesehen, weil ich gesagt habe, mal gucken, wie Carsten abgeschnitten hat. Mhm. Fand ich den Verein. Entdecker und Seefahrer Förderverein e.V. Ist das richtig?
Genau.
So, und jetzt kannst du erzählen.
Was ist das? Genau. Ich kann ja auch nochmal sagen, ich bin ja auch damit jetzt konfrontiert worden und muss sagen, ist auch nicht viel zu finden darüber. Ich habe da nur, wie gesagt, eigentlich, jetzt bin ich mal eben schnell bei mir, sorry, aber um das irgendwie zu erklären, weil ich bin ja tatsächlich von Urs, meinem langjährigen Mitsegler, als ich in Barcelona war, wir waren gerade schön irgendwie Museumstour mit meiner Frau nach dem America's Cup-Dings und dann ruft er an und ich musste schon mir Augenrollen von meiner Frau ansehen, ey, musst du jetzt nicht dran gehen und so. Und Urs hat mir dann da mitten im Aquarium-Museum da in Barcelona gefragt, das unlautere Angebot, auch, willst du nicht Liga segeln? Und dann später bekam ich jetzt raus, dass Urs der Vizepräsident ist von der Entdecker- und Seefahrer-Fördervereinigung.
Und die Vorzugslegende.
Ja, eben, der definitiv von allen, also der, wie gesagt, ich bin eben auch vor J70 gesegelt, mit ihm am Gardaschon, den habe ich immer mal, leider wollte mit mir nicht so eine richtig solide, dauerhafte Crew machen, da hat der andere bessere Angebote gehabt, zwischendurch wahrscheinlich.
Naja. Also irre, der ist ja wirklich, genau, eine Bank da vorne. Ich habe mit ihm auch schon so ein Lehrvideo gedreht, weil es ist einfach, diese Bewegungsabläufe, das ist legendär.
Ja, das ist cool. Naja, und Urs fragt dann, soll ich, ob ich mit, und habe ich gesagt, ja, mal gucken, aber jetzt gerade nicht, bin hier im Aquarium und kann, lass später nochmal schnacken. Naja, da ist dann irgendwie, das ist jetzt, ja, guck mal, Batzlo, das ist schon fast schon ein Jahr her, und jetzt ist es da rein gegipfelt, dass ich letztes Wochenende wie einmal segeln durfte mit den Entdeckern und
hineinschlüpfen.
Genau. Und dann muss ich jeweils erklären, was ist denn das überhaupt? Ich muss natürlich dann auch in den Verein eintreten und ist wirklich spannend. Das Coolste war ja, Urs hat tatsächlich so ein Leibchen gemacht, wo dann die Flagge auch drauf ist, um sich auch erkennbar zu zeigen. Ich meine, früher hatten wir durchgebrandetes Ölzeug vom, weiß nicht, ich bin ja NRV gesegelt und Wassersportverein Hemling in Bremen. Das ist jetzt auch schon 2-3 Jahre irgendwie her, das letzte Mal. Und jetzt gibt es so Ölzeug, gab es offenbar nicht bei den Entdeckern, aber es gab eben, dieses Leibchen und witzigerweise in der Mitte ist ein Loch von dieser Flagge und da muss der Kopf durch. Und tatsächlich ist in dieser, da können wir ja mit anfangen, in dieser Flagge ist tatsächlich ein Loch drin, auch real, und das soll schon irgendwie einen riesen Ärger gegeben haben, das beim DSV durchzudrücken, damals bei der Gründung. Wie kann es eine Clubflagge mit Loch geben? Naja, jedenfalls, und jetzt haben wir gesagt, okay, wir lassen uns das alles mal irgendwie von Frank erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Und ach so, das andere Ding, ich wurde dann auch gefragt, was ist das eigentlich für ein Club? Und man sagt, ja, das ist doch bestimmt so ein Internetclub irgendwie, wo man einfach Geld sparen will. Das ist aber viel zu nahe gedacht. Also die Geschichte ist ja viel, viel größer und viel, naja, und du kannst dir wahrscheinlich einfach mal erzählen oder hast es angeboten, es einfach zu erzählen.
Die Geschichte ist ja, ich glaube, 1982 haben wir das gemacht. Es war ja, es ist ja immer das Gleiche. Du bist ja irgendwie jung, du fängst an zu segeln und es ist irgendwie alles ganz wichtig und dann erhöht der Club, damals bei mir der MSC, innerhalb von 2 Jahren zweimal um, ich glaube, biblische 5 Mark den Beitrag. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt machen wir uns selbstständig. Es gab ja das Vorbild hier von den Jungblutbrüdern, die RVE, die Regattavereinigung Elbe, die haben das ja so ähnlich gemacht, ja, haben ja so einen eigenen Club abgemacht und haben wir gesagt, komm, wir jetzt auch. So. Du, ist es ja immer so, irgendjemand hat ja mal gesagt, wenn du bis 25 nicht Kommunist gewesen bist, hast du das Leben nicht richtig verstanden. Wenn du es mit 26 immer noch bist, hast du es auch nicht verstanden. Also wir wollten revolutionär sein, wir wollten anders machen. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir das? Und wir segeln hier im Mühlenberger Loch, machen wir Regattavereinigung Mühlenberger Loch. Das ist RVML, da ist, kommt Marxisten, Leninisten, wenn man will, kann, kommt das drin vor und das ist doch geil. So, ja, wie machen wir das denn? Ja, gut, dann müssen wir irgendwie ein paar Leute sein. Das waren 15 Leute, musste man, glaube ich, sein. Waren wir aber gar nicht. Wir waren, glaube ich, 8 oder so. Und dann haben wir gedacht, ja, gut, dann müssen wir mal so eine Mitgliederversammlung machen. Wir hatten ja damals so einen angehenden Anwalt, Thomas Ihlefeld, der hat gesagt, er wird das alles übernehmen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann legen wir jetzt mal los. So. Und aus diesem RVML, mit dem Namen waren wir irgendwie, ja gut, das war jetzt nicht schlecht und keine Ahnung. So, ich hatte damals irgendwie 4 Wochen vorher eine neue Freundin und habe mir dann einen neuen Telefonanschluss legen lassen. So, und da wollten die Beruf wissen. Und ich war ja noch nichts. Ich war ja noch gar nicht. Ich war so angehender Segelmacher. Aber willst du angehender Segelmacher? ihr kennt ja doch diese dicken Telefonbücher A bis K und L bis Z, die Telefonbücher. Mhm. Und dann hatte ich schon, also, und die hatte ich, in meinen Augen hatte ich die erobert. So, und habe ich gerade geschrieben, Beruf Eroberer. Dann habe ich gesagt, das drucken die nicht. Da habe ich durchgestrichen und habe Entdecker reingeschrieben, weil man entdeckt ja jeden Tag was Neues, habe ich gesagt, das machen die vielleicht. Und an dem Tag, wo die erste Sitzung sein sollte, kommt das Telefonbuch auf, ich schlage es auf und da steht Frank Schönfeld, Entdecker.
Im Telefonbuch. Achso,
im Telefonbuch. Ich dachte, wie geil ist das?
Kennt ja heute keiner mehr Telefonbuch.
Nee, kennt ja keiner mehr. Genau. Und ich gesagt, Jungs, das glaube ich alles nicht. Komm da hin und ich sage, ist das nicht geil? Ich bin Entdecker. Und dann sagt die anderen, ja, so mit dem Club doch die Entdecker. Ist doch auch geil. Ja, dann sagt aber irgendjemand, ich glaube, Willi war es oder was, dachte, ja, aber wir sind da auch Seefahrer. Und dann sagte irgendjemand, und das muss gefördert werden. Und da, bums, war der Name fertig. Entdecker und Seefahrer, Fördervereinigung. So. So ist dieser Name entstanden, der ja ein bisschen kompliziert ist und wo ja viele auch sagen, oh, was ist das für ein Verein? Ich habe so eine schöne Geschichte. Ich habe damals in der ersten Bundesliga-Saison, da gab es ja noch so einen Aufstieg. Da musste man so eine Qualifikation machen. Und damals war ich ja noch Segelmacher und dann rief jemand an aus Stuttgart und die hatten Segel bestellt und sagten, wir machen übrigens auch mit hier bei der Bundesliga und wir haben schon die Pairing-Liste gesehen und im ersten Flight haben das verhältnismäßig einfach, da sind, also das müssen ganz alte Männer sein, das müssen so, also das sind Entdecker. Entdecker und Seefahrer, die segeln gegen uns. Also die kriegen wir ja auf jeden Fall. Das sind wahrscheinlich so Cap-Horniers oder so. Ich sage, Junge, das ist der Club mit den meisten deutschen Meister im Verhältnis zur Mitgliederzahl. Ich bin auch in dem Verein. Sagt er, oha, naja gut, okay. Das war jetzt, naja. Aber
wie viel,
so kam.
Wie viele Mitglieder habt ihr?
Ich glaube, das wechselt jetzt ja durch die Bundesliga so. Wir waren ganz lange immer so 32 und ich glaube, jetzt sind wir so an die 50, irgendwie sowas.
Lustig. Und also ich würde auch, wenn ich den Namen lese, würde ich denken, also ich würde Holzbeine vermuten, Haken und so Augenklappen und so.
Genau. Ja. Ja, ist ja auch so. Also eigentlich, der Name gibt dir ja gar nichts her. Ach so, ja, dann kam, wie gesagt, was Carsten eben ansprach mit der Flagge. Ich habe damals gesagt, also ich will jetzt nicht so eine Flagge haben, wo, was ich, so eine aufgehende Sonne oder irgendwo so viel genäht werden muss. Am besten wäre eine hellblau. Ich hatte so viel Spinnergartuch damals, hellblau. Und da stand sie mit dem Loch und dann, zack, ist die Flagge fertig. Wir haben natürlich dann erst später festgestellt, nachdem wir 10 Flaggen gemacht haben, dass die überhaupt nicht richtig wehen durch das Loch in der Mitte. Verdreht sich alles so. Dann musste ich da überall Fenster einnähen, damit die Flagge überhaupt weht. Das war ein bisschen doof. Aber, und so kamen wir im Grunde auf das Loch. Und da hat der DSV damals gesagt, also das geht nicht. Weil die brachten ja immer so alle 4 Wochen so eine Broschüre raus, die in schwarz-weiß war. Und da ist jetzt beim NRV wird jetzt so eine Flagge gezeichnet und da steht dann, das ist schwarz, das ist rot, das ist weiß und so weiter. Und bei uns haben sie sich geweigert, Loch zu schreiben, oder? Dann musste Ihlefeld noch ein bisschen tätig werden damals.
Aber sag mal, mit der roten Flagge da auf dem NATO-Stützpunkt, da habt ihr nichts zu tun. Du hast schon mal gesagt, dass das irgendwie Jungblut war und die Vorbilder.
Ja. Das war, glaube ich, so, dass die ja damals auch, ich meine, ich habe gar keine russische Flagge im Kofferraum, hatten die Jungs aber damals. Und wie gesagt, wenn ich das richtig erinnere, war Flori und ich glaube noch irgendwie 2 andere, waren ein bisschen spät gekommen. Das war eine WM-Ausscheidung in Olpenitz auf dem Stützpunkt da. Und da haben die dann, ja gut, da brauchen wir nicht mehr auslaufen, dann warten wir, bis sie wiederkommen. Und dann war da wohl so ein Flaggenmast und dann haben sie hinten, als sie den ganzen Segelsachen hinten aus dem Kofferraum geholt haben, haben sie wohl eine russische Flagge gefunden. Und das war der 1. Mai und da haben die wohl gesagt, es ist ihnen ein Bedürfnis, am 1. Mai ihre Flagge zu zeigen. Und es war wohl das einzige Mal, dass auf einem NATO-Stützpunkt die russische Flagge geweht hat.
Also, ich glaube, das war auch ein mittelschweres politisches Thema, ja, wo dann der Segelsport doch ein bisschen mehr Öffentlichkeit bekommen hat als sonst. Also da gibt's ja.
Das muss irre gewesen sein. Er sagte, das erste Mal kam ein Krabbenmelder und dann kam noch einer und plötzlich war Alarm da, richtig. Und sie haben ihn wohl auch irgendwie 4 Wochen später bei der Kieler Woche nochmal rausgeholt. Sie haben ihn natürlich gesperrt und so. Also ich weiß die Geschichte auch nur so, aber er hat sie mir mal erzählt und er sagt, das war spektakulär.
Okay, da steckst du also nicht hinter, aber trotzdem sagst du es ja schon so ein bisschen Touch in der Richtung. Hast du nicht mal erzählt, dass du eine rote OK hattest und es gab auch noch eine grüne und die...
Eine blaue. Also Tom Gosch hatte eine blaue. Und ich hatte eine rote und meine hieß Terrorist und seine hieß Polizist. So, weil ich immer manchmal ein bisschen vor ihm war, hieß es immer Polizist, ja, Terrorist. Ja, das war schon. Ich muss sagen, aber jetzt ganz ehrlich, ist so nach 10 Jahren ist es dann eigentlich so ein bisschen eingeschlafen, wurde immer weniger und die Leute haben sich da schon gefragt, warum sie eigentlich Mitglied sind. Und durch die Bundesliga, durch Stammer, der sich da sehr, sehr bemüht hat, ist das alles wieder zu dem Leben erwacht. Wenn du bei uns auf die Homepage gehst, siehst du ja auch unser Clubhaus. Also das ist alles ganz, ganz viel auf Stammers Mist gewachsen, muss ich sagen. Der fand das, glaube ich, immer geil. Der ist ja auch St. Pauli-Fan, die sind ja auch ein bisschen anders fest. Und da fand er das irgendwie, der fand das spektakulär und ist eben auch einzigartig.
Aber dem, ja auch, dem ich finde es ja auch schon seit jeher schade, dass so in dem ganzen Segelbereich so ein bisschen Anarchie irgendwie fehlt. Also es ist ja alles sehr, also finde ich oft sehr glatt gebügelt. Also ich, jetzt auch nicht so glatt, aber mir fehlt sowas oft. Das heißt, ich finde solche Geschichten auch toll, wenn es sowas gibt, aber das ist ja wirklich eine totale Ausnahme.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, aber wir wollten auch anders sein. Weißt du, wir haben ja irgendwie, wir hatten dann quasi in unserer Satzung hatten wir, also wir wollten nicht, dass jemand sagen können, ach, du bist auch im NRV, wusste ich ja gar nicht. Da brauchst du 2 Bürgen, ein bisschen Geld, dann bist du ja drin. So, bei uns war es so, du musstest, wenn du Mitglied werden wolltest, alle den Kassenwart anschreiben. Der hat dir dann die Adressen von allen bisherigen Mitgliedern gegeben. Da hast du dich dann quasi schriftlich beworben. Und wenn du von allen die Unterschrift hattest, warst du automatisch drin. So konntest du quasi selber auch Aufnahmestopp machen. Wenn du gesagt hast, ich unterschreibe das nicht, dann war fertig. Dann, verstehst du? Und das war natürlich, also da musste Ihlefeld auch mit dem Rechtspfleger Neumann hier in Blankenese wohl irgendwie auch öfter mal Gespräche führen, weil er sagt, das ist keine Satzung, das ist Anarchie. Das kann man so nicht machen. Ich meine, jeder ist ja dann für den Aufnahmestopp verantwortlich. Also so geht es nicht.
Aber blöd ist es, wenn dann ein Verein dann irgendwie so 1200 Mitglieder hat, dann hast du echt viel zu schreiben. Aber diese Bürgen, ich weiß, ich habe das auch mal in einem Verein, wo ich Mitglied war, mitgekriegt. Da wollte ich dann Mitglied werden. Ja, warte mal, dann brauchen wir einen Bürgen. Ja, dann mache ich das hier und so. Und dann rief der so über den Schick, sag mal, kannst du Bürger sein? Jojo. So, das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich. Also.
Naja, beim hier NRV oder so ist das schon eine andere Sache, ne? Angelegen. Wie gesagt, ich bin ja damals da auch eingetreten, fürs Ligasegeln, war auch sogar im Vorstand und es war dann. Habe ich so noch nie irgendwo erlebt, wo du dann musstest schon jemanden suchen und der muss dann auch sagen, ja, passt und so. Klar hat man das am meisten bekannt. Und also da, ich glaube, da hast du dann diese Hürde, dass da nicht irgendwie Hans und Franz oder so eintreten, wie auch immer das ein Club dann definiert. Das war, glaube ich, da irgendwie wichtig. Ich fand es auch ein bisschen.
Bist du denn eigentlich auch, wenn du jetzt Bürger bist du dann auch verantwortlich für das neue Mitglied, dass der sich auch korrekt verhält und wenn er sich nicht korrekt verhält, dass du da zur Rechenschaft gezogen werden kannst?
Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich.
Vermutlich
ich habe keine Ahnung. Aber
müsste man noch mal nachfragen, weil ich habe ja auch ein paar Mal gebürgt, aber irgendwie ist nie was gekommen.
Es kam da während des Wochenendes so ein bisschen drüber. Ich weiß, ist das gerade aktuell? Weil irgendwie sagt er dann, es auch von wegen, müsst ihr nicht irgendwie Beschlüsse einstimmig fassen? Oder das kann ja auch mal, oder jeden Beschluss, irgendwas ist mit Einstimmigkeit, habe ich da so mit einem Ohr mit gehört.
Ja, dann muss ich im Grunde jetzt nicht so richtig drüber reden, weil wir machen das eigentlich so.
Okay.
Wird so lange hin und her geredet, bis es einstimmig ist.
Okay, also, aber ist das schon eine Besonderheit, ne? Da kämen andere Clubs nicht so richtig mit klar, jeder Beschluss einstimmig gefasst werden müssen.
Du, pass auf, es ist bei uns auch, das ist wirklich, du musst mal mitkommen zur Jahreshauptversammlung. Die ist ja immer, das wechselt immer. Also jetzt neulich war es in der Küche bei einem. Also dann ist es mal in der Gaststätte, dann war es früher mal in der Linde, dann hat Stammer mal irgend so ein Lokal ausgesucht. Es ist wirklich geil. Also als erstes ist immer der Kassenwart dran und sagt, Jungs, ich glaube, das Essen kann ich bezahlen für alle. Getränke bezahlt ihr selber. So fängt es immer schon mal an. Dann ist die Stimmung immer schon mal gut. So, und dann geht es, er sagt, ich habe irgendwie 600 Euro in der Kasse. Wir können das hier jetzt auch unter den Mitgliedern, die anwesend sind. Das sind meistens so 12, 15, 17. Und dann fängt das ganz locker an und dann berichtet jeder. Und es ist wirklich richtig toll. Also ich gehe sonst ungern zur Jahreshauptversammlung, aber zur Entdecker- und Seefahrerfördervereinigung Jahreshauptversammlung. Das ist immer, du musst mal kommen, du bist begeistert.
Marin, also, ich bin da jetzt neu dabei. Der Name, das müssen wir vielleicht aufnehmen, Stammer viel eben, das ist, wie gesagt, der Präsi Klaus Stammer Johann, auch langjähriger. Genau. Ja, überwiegend Pfeifensegler, ne, auf hohem Niveau. Und ich bin auch eine Zeit lang ist er immer zum Hamburger Fußballsport gekommen. Naja, ich muss ihm immer ein bisschen aus dem Weg gehen, aber inzwischen hörte ich, er ist ein richtig guter Fußballer geworden. Ja. Hat eine Menge Spritzigkeit, die er da ins Spiel bringt, irgendwie auch. Aber die muss man auch manchmal dann auch mal ein bisschen bremsen. Aber ja, ganz toller Segler und setzt sich da ja auch irgendwie ziemlich toll ein, scheint ja da ziemlich Spaß zu haben jetzt auch an der...
Deine Leidenschaft, ich freue mich auch. Und wenn ihr dann abends kommentiert und alle, wenn ihr dann gesegelt habt und dieses großartig, weiter so, und habt ihr schon die Ergebnisse gesehen und herrlich, herrlich.
Ja, cool. Ja, ich habe das ja auch so ein bisschen verfolgt, jetzt wie gesagt, Liga war jetzt das erste Mal dann in Kiel. Was ich was ich ganz spannend fand, war ja auch, das ist jetzt vielleicht ein anderer Schweifung apropos Liga, ich meine, du kennst es ja auch schon von Anfangszeiten, mein Gott, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal war, ist ja jetzt schon ist ja schon mehr als ein Jahrzehnt, was ist denn, 13, 14 Jahre?
Oder Liga, so? Glaube ich, das erste Mal 13.
13, ne, genau. Also da, ich habe ja auch von Anfang an da irgendwie mitgesegelt und muss sagen, jetzt so nach, war ja auch, nach jetzt 2 Jahren, das ist das erste Mal, müssen wir wieder anzugucken und muss ja sagen, es hat sich ja schon einiges geändert, nicht alles zum Positiven, muss ich mal ganz, ganz vorsichtig formulieren, wusste man natürlich auch, dass es eben wirklich mal, okay, eigentlich muss man auch sagen, in den Anfangszeiten haben die Clubs da irgendwelche Audis hingestellt bekommen und Ölzeug, sagte ich ja gerade, und hoch und runter Sponsor. Muss nicht sein, das war ja auch irgendwie klar, aber jetzt ist es natürlich schon am anderen Ende der Fahnenstange angekommen und ich habe auch da jetzt tatsächlich einige Kritik auch gehört. Ist auch egal. Auf jeden Fall gehört jetzt neben dem Startgeld, das ja für eine Saison, Zweitligasaison, glaube ich, 10.000 Euro beträgt oder 12 betragen sollte. Und das haben sie aber irgendwie reduziert, meiner Meinung nach. Und zwar, deshalb erzähle ich das, man muss ja jetzt irgendwie zumindest als Zweitligaverein entweder ein Boot, also ein Segelboot, eine J70, oder ein Motorboot stellen. Und wir wären ja wirklich ganz, ganz happy. Okay, wir haben gesagt, Boot müssen wir nicht, aber eben Motorboot. Dann war hier schon hier. Ach so, das fand ich übrigens auch ganz spannend, muss ich nochmal kurz erzählen. Ich bin ja da gesegelt mit Winnie Lippert und ihrem Mann Philipp. Eigentlich ganz, ganz lustig und das hat auch wirklich deshalb Spaß gemacht, weil erstens Philipp kenne ich schon ewig, weil er immer mit Stefan Meister Matchrace gesegelt ist und wir sind lange, ich bin ja auch, weiß ich, 10, 20, nee, 20 Jahre würde ich nicht sagen, auch 15 Jahre Matchrace gesegelt und das waren immer mit die härtesten und besten Gegner und tatsächlich hat er uns auch einmal eine ganz große, Geschichte, Fairness-Geschichte will ich fast sagen. Ich will es jetzt gar nicht zu lang erzählen, aber wir hatten so ein Finale im Matchrace in Travemünde, wo die Streamline, irgendwie stand 2-2, die Streamline ist kaputt gegangen und vorsichtig es zu erzählen, wir haben sie kaputt gefahren. Also in unserem letzten Rennen waren wir nämlich mit der Unterwand an der Rutsche auf der Badeplattform direkt vor dem maritimen Hotel da hängen geblieben sind im Rennen. Also ich wollte außen rumfahren, den Meister abstreifen irgendwie und dann zack, voll reingeknallt. Naja, jedenfalls war das Boot oder der Mast kaputt und dann war tatsächlich das Zeitlimit abgelaufen, um quasi dieses dritte Rennen zu starten. Und es war super Wind, toll. Und jetzt ging es quasi drum, stand 2-2. Okay, wir konnten abbrechen, waren alle voll Adrenalin, hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt musste aber ein Ersatzboot aus der Trave rausgefahren werden. Das hat natürlich länger gedauert. Und so wurde dieses Zeitlimit, wäre so ein paar Minuten irgendwie überschritten gewesen. Jetzt war also die Frage, segeln wir das oder nicht? Und wenn, dafür mussten beide, sind wir wieder bei Einstimmigkeit, mussten wir zustimmen, dass wir das segeln. Was wäre passiert, wenn wir nicht gesegelt wären? Dann hätte es 2-2 gestanden und der Tiebreaker wäre irgendwie in der Vorrunde gewesen. Da war einer mal vor dem anderen. Ganz kompliziert. Fakt ist, Meister und eben mit Philipp, die wären deutscher Meister geworden. Und sie haben quasi großzügig oder auch sehr, sehr fair gesagt, nee, wir segeln dieses letzte Rennen noch. Und ja, haben sie dann verloren. Insofern wäre Philipp, wäre da deutscher Meister eigentlich geworden, wenn sie nicht so fair zugesagt hätten, das noch mal zu segeln. Und das ist seitdem, als ich hörte, ey, ich darf mit Philipp segeln, vielleicht kann ich da mal was wieder gut machen oder wir können gut zusammen segeln. Wir haben danach viel drüber gesprochen. Ich finde es nach wie vor eine total faire Geste. Naja, und auch da war er schon eben mit Winnie zusammen. Winnie, inzwischen Semmer, ich glaube damals noch nicht. Und Winnie ist immerhin, habe ich auch ihre Karriere voll zweimal Vize-Weltmeister in der Ingling gewonnen. Also so olympisch war, hat Ulrike Schümer eine Kampagne gemacht und es hat knapp nicht gewonnen. Also es waren, sind zwei richtig exzellente Segler aus Berlin.
Und dennoch die kamen Urs. Dazu.
Bitte?
Und dennoch Urs.
Ja, ja, klar. Urs kann ich ja sowieso schon, den wusste ich ja, der hat das ja nun eingefädelt. Das war ja schon klar, dass das super funktioniert. Wie gesagt, wir sind schon im Gardasee, wir sind auch, weiß ich nicht, Meister der Meister zusammen gesegelt und haben also den habe ich tatsächlich ja schon mehr in der Nähe. Und insofern kam das zusammen, sind richtig tolle Segler zusammen. Na, aber das war schon, jetzt schweife ich gerade ab. Ich wollte eigentlich darauf kommen, genau, dass Winnie und Philipp wegen der neuen Regel, nämlich ein Motorboot aus Berlin nach Kiel schleppen hätten sollen, die waren schon bereit, hatten sie irgendwie organisiert und dann kam aber irgendwie der Call in unsere Gruppe, ja, nee, wir haben Motorboot und läuft alles nicht so, hä, wo ist denn jetzt plötzlich, kommt da ein Motorboot her und das war dann besagte Carla.
Ja.
Und Carla, und da komme ich auf das Thema, hat jetzt wirklich 3 Tage lang, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, die musste, also erstmal war das eben nicht so ein Gummiboot, wie man es normaler hat, braucht auch zum Wechseln der Crews, sondern die hat so ein Hartschalenboot eben mit dem Dach drauf, ein kleines Motorboot in Strande liegen und dann musste sie, konnte natürlich nicht zum Wechseln eingesetzt worden, ist, musste wirklich um dieses Sperrgebiet, was da abgesperrt wurde, in der Innenförde, damit da nicht andere Segelboote auch reinfahren, musste sie patrouillieren. Patrol One hieß sie.
Nein.
Und sie hat das eisenhart durchgezogen und tatsächlich am ersten Tag noch, wo ja Totenflaute war, ist auch nichts gesegelt worden und geregnet, ist immerhin noch Annette, meine Frau, mit an Bord gegangen. Da haben sie wirklich, ohne dass irgendwas passierte oder gesegelt wurde, sie mussten aber die ganze Zeit um dieses Gebiet rumfahren. Und nachher haben wir sie nicht mal mehr gesehen, Carla, weil sie ja auch nicht anlegen konnte da und ist wieder rein. Also echt, ja, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Aber weshalb ich das auch nochmal erzähle, Carla, erzählte sie uns ja auch, oder wir erfuhren es nachher, ist die Frau in diesem viel zitierten Lied der Kongermann.
Ja, das stimmt.
Ja, Lied. Genau, das erzähl mal. Wir wussten, vielleicht kannst du uns ja auch mal erzählen, wir haben nämlich was, worüber wir gerätselt haben. Wer ist der Kongermann? Kannst du die Identität, also muss man sagen, Kongermann ist ein Lied von den Matrosen und den, wie heißt das? Matrosen, Schönfeld und Schwimmwesten?
Ja.
Deine Band und das war eins der, ja, ist ein Lied, das mir auf jeden Fall immer noch in Ohren klingt. Ist ein
schöner Ohrwurm.
Ja, schöner Ohrwurm. Tolles Lied. Und da wird Carla besungen und eben auch wie Carla, mit der du offenbar verbandelt warst, mit einem Konga-Segler durchgebrannt. So, die ist,
Nein. Ich habe sie kennengelernt hier in unserer Kneipe. Sie kommt eigentlich aus Essen da unten, aus Herne, und war vor mir mit Willi zusammen, der auch bei den Entdeckern ist, auch ein Gründungsmitglied. Willi ist dann irgendwo auf See gegangen, war weg, und also die waren schon getrennt, es war alles in Ordnung. Und ich habe sie in der Linde kennengelernt, in der Gaststätte zur Linde hier. Das ist quasi, das war der Seglerpunkt. Also bis 10 war nichts los und ab 10 ging die Flügeltür nicht mehr zu und da waren sie alle. Also wenn du jemanden treffen wolltest, ob es Thomas Jungblut war, Florian, Andreas, alle waren sie da, alle Großen. Also wenn du irgendwas über Segeln wissen wolltest, Donnerstag ab 10 in die Linde. Und da war auch Carla. Und Carla war irgendwie, also das hat mir gefallen, muss ich sagen. Also habe ich dann versucht, also, und dann hat sie mich auch erhört. So, dann waren wir, ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, aber 3 Jahre waren wir, glaube ich, zusammen.
Im Lied sagst du 1 Jahr.
Ja, pass auf, das muss ja auch. Weißt
ja,
du, das,
okay.
Das Problem ist, wir haben uns dann irgendwann getrennt. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, wer wen auch verlassen. Sie war nach mir, aber mit Gunther Peters zusammen. Und kennst du Gunther Peters?
Ja, auf jeden Fall. Das war, haben wir ganz nah. Da haben wir viele, auf jeden Fall viel drüber geredet über Gunther.
Genau, der ist so wie Tom Cruise. Also das ist, also gegen den kannst du verlieren. Verstehst du? Das, also wenn jetzt jemand kommt und der sieht aus wie ein falsch zusammengelegtes Schlauchboot und die liebt ihn aber trotzdem und der sagt dann kaummäßig und dann bist du ja irgendwie ein bisschen ärgerlich oder so oder ärgerlicher, als es sowieso schon ist. Aber gegen Gunther, okay, was willst du da machen? So, und jetzt habe ich dann irgendwann dieses Lied gemacht, weil ich dann mal Konga gesegelt bin und dann wollte ich dieses Lied machen und ich habe es dann auf das Segeln gemünzt, wenn deine Freundin dich verlässt für einen, der ein Boot hat, was schlechter ist als deins. Und der Konga hatte ja früher so einen schlechten Ruf. Das war ja ganz früh. Heute ist es ja deutlich besser geworden. Das Boot segelt viel besser mit den neuen Segeln, mit den neuen Schwertern. Das ist ja nicht mehr zu vergleichen mit früher. Das muss man ja gar nicht.
Sogar auch.
Ja, die genau. Das wird ja noch die Königsnummer. Ich warte ja drauf. Ich bin ja soweit fertig. Ich warte jetzt nur noch auf den richtigen Wind vom NRV. Mhm. Und dass wir dann mal ordentlich 6 Windsteine kriegen und dann wollen wir es mal versuchen. Look. Genau, Konga rückwärts, genau. Mhm. Und da habe ich einfach mal, ist mir dieses Lied so entstanden, und weil Carla, was soll das? Das ist so, ich fand das großartig. Und es passte natürlich auch gut. Und und dann habe ich das Lied geschrieben und so. Aber sie ist es. Und sie hat mir versprochen, wir machen ja in 3 Wochen, geben wir ja so ein Konzert in Bad Segeberg, Woodstock 2.0. Und sie hat mir versprochen, sie kommt zu mir auf die Bühne und sie zeigt sich nochmal ein, wenn wir das Lied spielen.
Also den Kongermann als solches ist eigentlich eine fiktive, weil das wird ja auch von Starboot, Kadersegler und so.
Genau.
Ja, und weißt du, du selber bist ganz. Wir haben schon an Alex Hagen gedacht, sag mal, mit wem war Carla denn alles zusammen?
Nee. Also es ist einfach, eine fiktive Geschichte, die eigentlich, aber Carla ist im Grunde, das ist die Carla. Das ist schon richtig. Also das also wie gesagt, aber es gibt keinen Kongermann. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Gunther der Kongermann ist, weil ich glaube, Gunther hat nie Konger gesehen.
Aber Stefan, da kommst du ins Spiel.
Ja, ich dachte schon, ich wäre das, aber das hätte nur, ich bin nur einmal aufgefallen im Konger. Ich hatte mir oben bei Reich einen hingelegt und bin dann immer abends nach Feierabend gefahren. Und dann bin ich mal von der bei Reich oben bin ich, habe ich die bei Bobby Farbe? Reich. Bitte?
Welche Farbe?
Blau war der. Basta 2 hieß er.
Basta 2?
Basta 2, ja. Und mit Basta 2 bin ich immer so rumgetingelt und dann bin ich abends an der Kennedy-Brücke, wollte ich dann wieder zu Reich hoch und das war ganz wenig Wind und ich hab mich dann so lang gemacht und habe ein Foto gemacht und habe die Pinne arretiert und dann weiß ich nicht mehr und dann weiß ich nur noch, dass es irgendwie im Masttop geknackt hat. Weil ich vor der Alsterperle in so einen Baum reingefahren bin. Das war mitten im Sommer und ernsthaft, da standen oben 500 Leute mit Aperol Spritz und Weißbier. Und ich kam hoch und hatte ernsthaft so Sabberfäden am Mund. Ich bin so fest eingeschlafen auf dieser Karre. Das war super. Ich dachte, dadurch hättest du den Kongermann geschrieben, das Lied. Also wenn du mal ein ganz langsames Lied, dann kann ich dir dann die Geschichte nochmal erzählen.
Basta 2 ist ja geil. Das ist ja genauso geil wie Unsinkbar 2. Habe ich neulich eingetroffen, habe ich ihn gefragt, wo Unsinkbar 1 ist. Da war der so sauer. Das verstehe ich gar nicht. Ich habe das irgendwie. Naja, ist egal. Aber Basta 2
den ist ein Konger. Und dann hatte ich einen Piraten unten bei diesem Italiener da unten an der Brücke, da hatte ich einen liegen. Aber der ist immer abgesoffen, weil der war immer undicht. Der hieß Lurchi. Voll. Der kam aus Berlin, den hatte ich aber nur 2 Monate. Und dann habe ich ihn an die Schlei verkauft. Und das war meine, Alster-Erfahrung mit Booten. Aber das längste davon, also ich habe mir diesen Konga damals, das war eine geile Kiste. Also ich bin ja zum Segeln gekommen, weil ich als Kameramann praktisch die ganze Ostsee gefilmt habe auf dem Segelboot. Und dann habe ich so gedacht, na gut, jetzt habe ich ein bisschen segeln gelernt, jetzt muss ich das mal alleine machen. Und dann habe ich mir diesen Konga gekauft, habe mir den da hingestellt und habe mir dabei so das Einhandsegeln beigebracht. Und
Ich habe auf dem Konga segeln gelernt. Mein Onkel hatte einen und das war großartig. Du konntest alleine mitfahren, da bin ich im Böberger Hafen hin und her gefahren. Das war groß. Habe ich auch mal geschlafen drin und das war, das ist großartig.
Ja,
das war wirklich.
Ich wollte immer damit nach Helgoland mal, aber da habe ich ein bisschen übernommen. Das habe ich dann nicht gemacht.
Wenn es für die Alster noch nicht reicht.
Wieso, wenn du
da sind keine Bäume.
Auch. Wenn, wäre das viel schöner, wenn du mit so einem langen Knall an der Langen Anna aufwachst oder an der Düneninsel, ist doch auch geil.
Das ist wirklich fahrlässig. Es sind ja welche mit dem Laser dahin gefahren, ne?
An dieser Stelle mal etwas Werbung für unseren Podcast-Partner Sikuma, Rettungswesten made in Germany. Wenn ihr euch fragt, welche Rettungsweste eigentlich für euch die beste ist oder die sicherste, dann empfehle ich euch mal die Doku über die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die DGZRS, zu gucken. Diese mehrteilige Doku findet ihr in der ARD-Mediathek und die ist sowieso ziemlich sehenswert. Was ihr da aber auch feststellen werdet: Alle Seenotretter tragen Sikuma Rettungswesten. Wenn also die Profis diesen Westen vertrauen, dann könnt ihr das auch tun. Geht mal auf die Seite www.sikuma.com. Da findet ihr auch einen Menüpunkt Berater, wo ihr eure Anforderungen eingeben könnt und schon spuckt das System raus, welche Rettungswesten für euch in Frage kommen. Also vielen Dank an Sikuma, dass ihr dabei seid. Und nun geht's weiter mit dem Podcast.
Ja. Ich habe vorhin, du hast das schon gesagt, Woodstock 2.0. Also ich habe das auf Facebook gesehen. Erklär mal, was ist das denn? Ja. Also zu deiner Musik müssen wir auch noch kommen. Ich poste auch hier in die Shownotes mal so ein paar Playlisten von dir, YouTube und Spotify Playlist. Da kann man sich deine ganzen Werke anhören, wirklich hörenswert. Ja. Und was machst du jetzt mit Woodstock?
Also pass auf, es ist Folgendes. Ich habe ja vor 3 Jahren meine Firma abgegeben und seitdem segel ich noch, reise und hin und her und hatte dann die Möglichkeit, im UKE an einer Studie teilzunehmen, wo sie einem 9 Stunden lang den ganzen Körper vermessen, machen, tun, Blut abnehmen, Zähne, Haut, alles. Und da habe ich gedacht, ich stelle mich doch nicht 9 Stunden im Krankenhaus und was soll ich da? Und dann sagt meine Schwiegermutter, geh da hin, ich war da, das ist großartig. Du kriegst was zu essen, du hast da mal fragen und es ist wirklich toll und kostet gar nichts. Dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich dahin. Und dann haben die wirklich alles mit mir gemacht, 9 Stunden. So, danach war die Abschlussbesprechung und sagte, es ist eigentlich alles in Ordnung, aber ihr PSA-Wert, der für die Prostata, ist ein bisschen hoch. Das müssen Sie mal beobachten, das ist jetzt noch nicht gefährlich, war irgendwie 4,3 oder was weiß ich, keine Ahnung. Und da sollten Sie mal ein Auge drauf haben. Und dann denke ich, ach du Scheiße, was ist ja... Ich sage, meinen Sie denn, dass das Leben endlich ist? Oder wie? Ja, aber gucken Sie mal. So, jetzt habe ich einen Cousin, der ist Urologe, da bin ich dann hin, sagt er, ja, da ist untersucht, sagt er, ja, wir müssen ja alle 3 Monate, müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Gut, okay, also, ich brauche dann einen neuen Pass und gehe hier oben zum Einwohnermeldeamt und lasse mir den neuen Pass ausstellen. Und da guckt die mich so komisch an, das Mädel. Und ich sage, meinen Sie, das lohnt nicht mehr, oder? Weil ich meine, mit 18 kriegst du den ersten, also mit 68 die fünfte Verlängerung. Und dann sagt die, nee, alles in Ordnung, gar kein Problem und so, alles gut. Aber Sie werden ja 70. Ich sage, was? Ich werde 69. Ja, also dieses Jahr werden Sie 69, aber nächstes Jahr werden Sie 70. Ich sage, oh Gott, das wäre 70, ist ja so alt. Ich wollte noch so viel machen. Ja, sagt sie, dann legen Sie mal los. Ich meine, dann machen Sie mal. Aber sagt sie, der normale deutsche Mann wird sowieso bloß 73,5. Und wenn Sie das schaffen, kommen Sie in eine neue Statistik. Und die geht bis 81. Und dann sehen wir uns ja sowieso wieder. Und ich sage, Sie sind ja geil drauf. Weil dann ist ja fast ja wieder abgelaufen. Ich sage, wie geil ist das denn? So, geh runter. Ich sage, auf den Schock hole ich mir jetzt nochmal ein Eis. Bin auf dem Weg zur Eisdiele, treffe einen Typen, von dem ich weiß, dass er Urologe ist, erzähle ihm von meinem PSA-Wert und sagt, er muss ein Auge drauf haben. Mein Bruder hatte das auch. Ich sage, wie geht's ihm? Ja, der ist tot. Ich sage, weißt du was, Kollege? Dann gehe ich zur Eisdiele, bestelle mir 2 Kugeln Malaga in der Waffe. Da sagt die 3,90 Euro. Und da sage ich, ich weiß noch, das hat 25 Pfennig gekostet. Da sagt sie, dem müssen Sie aber ganz schön alt sein. So habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. So 3 so eine Niederschläge in 20 Minuten, jetzt muss ich irgendwas unternehmen. Und dann habe ich mich zu Hause in die Badewanne gelegt, habe mir Zettel und Scheibe geben lassen, habe aufgeschrieben, was im Segeln, wen ich da alles kennengelernt habe. Und ich war so schnell bei 400 Leuten. Ich meine, wenn du in 6 Klassen gesegelt hast und da kennst du ja so viele Leute, das ist ja unglaublich. Dann mache ich ja auch noch Musik. Und dann habe ich gesagt, komm, wir müssen noch einmal jetzt ein Konzert geben. Wir haben vor 3 Jahren immer eins gegeben in Segeberg. Da haben die so eine Seebühne für uns aufgebaut. Und dann haben wir von dieser Seebühne zu den Leuten gesungen. also gespielt und gesungen. Es war wirklich nett. War auch tolles Wetter und es haben die liebevoll gemacht da oben. Großartig. Also habe ich dann gesagt, okay, jetzt kommen wir die alle nochmal zusammen. Wir machen nochmal, das muss irgendwie einen Namen haben, das Ding. Da ich ja 55 geboren bin, war ja 79, war ja Woodstock, habe ich gesagt, ach ja, komm, wir nennen das Woodstock 2.0 und wir laden alle Leute ein, Mund-zu-Mund-Propaganda, keine Ahnung, dann sollen die alle mal kommen, dann spielen wir für die, gibt ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken und dann kriegen wir das schon irgendwie alles hin. Dann habe ich meine Band gefragt, haben die gesagt, jo, sie kommen auch umsonst, das machen wir schon, da üben wir nochmal für, da brennen wir nochmal richtigen Feuerwerk. Dann bin ich nach Segeberg gefahren, habe ich gesagt, Jungs, würdet ihr das für mich nochmal machen? Ich würde das auch bezahlen, einen großen Teil und das Essen würde ich sorgen und keine Ahnung. Haben die gesagt, das war so geil, wir machen das nochmal. So, und so ist das Ganze entstanden. Und dann haben wir gesagt, man sollte jetzt nicht nur ein Konzert machen, das ist ja auch, wenn man eine Regatta macht, das heißt, wenn die Leute irgendwie aus Bayern oder aus Nordrhein-Westfalen kommen und mitsegeln, dann hat das ja auch Sinn. Dann ist man zwei Tage da. Ersten Tag segelt man Samstag, dann ist abends das Konzert, nächsten Tag wird nochmal gesegelt, bisschen was getrunken, wie eine richtig schöne Regatta. Wenn da auch noch geiles Wetter ist, ich meine, geiler geht auch nicht. So, und da haben die gesagt, okay, welche Klassen nehmen wir? Wo warst du deutscher Meister? Okayole, Pirat, Konga. So, sagte er, aber da gibt es ja nicht so viele von, die das haben. Also müssen wir Laser dazu nehmen und dann können wir noch die Ojole dazu nehmen und das Typhoon Kano. So, und diese sechs Klassen segeln jetzt, sind jetzt, glaube ich, über 70 Boote schon, die da. Carsten segelt ja auch mit. Carsten kriegt dann meinen Konga. Und ja. Und du kriegst das so eine Eigendynamik. Und wollen wir mal sehen, am 5.7. abends um 20 Uhr geht die Bühne auf und dann singen wir Carla, was soll das? Band Delta Queen und diese Links und diese ganzen Sachen.
5.7. Ja. in Bad Segeberg.
5.7. Ja. Ja, also so ist ein Floß. Ne? Also wir sind im Wasser und die Leute sind alle an Land.
Da kann jeder hinkommen?
Kann eigentlich jeder hinkommen, ja. Es ist eigentlich doch mal segeln, aber ich weiß ja, wie das ist. Ich bin jetzt immer noch aktiv, weil ich ja auch immer noch Segel verkauft habe und gemacht und getan, aber viele hören ja deutlich eher auf. Und die haben mich jetzt angeschrieben, sagen, kann ich auch ohne Boot kommen? Ich kann gar nicht mehr segeln. Ich habe dies und das und vor zum Feuerstand. Ich sage, natürlich kannst du kommen. Ja klar, alle können kommen.
Ja, ich habe ja auch gedacht, ich will nicht sagen, ich hatte darauf gehofft, dass es vergisst. Das kann ich ja gar nicht sagen. Aber es hat tatsächlich ja vor einem Jahr oder so, wo wir Drachenregatta sagt dann, hast du von deinen Plänen erzählt? Und dann stand ich ja mit Borgward auch, den du auch sehr, sehr gut kennst, mit dem ich immer Drachensegel. Und dann sagst du, okay, wenn ihr kommt nächstes Jahr zu meinem Geburtstag, dann kriegt ihr einen Konga. Und ich so, okay, das wird er bestimmt in einem Jahr irgendwie vergessen. Aber hast du überhaupt nicht vergessen? Kommen wir wirklich. Also Konga wird eine Premiere. Vielleicht ist ja auch attraktiv. Offenbar, wenn man Konga segelt, ist das mit den Frauen auch
ganz spannend. Du kannst ja gucken. Also ich glaube, bis jetzt sind 14 Konga gemeldet. Ich hoffe, dass noch ein paar dazukommen. Die gegen dich mal segeln wollen und dir mal zeigen wollen, wie man mit so einem Boot umgeht. Ich habe schon alles markiert für dich. Also es ist ich habe die Spannung, ich mache dir das alles. Ich baue dir das auf.
Du baust mir auf, genau.
Du musst dich nur noch festhalten. Also
ich muss ja auch nur Sonntag, ne? Samstag kriegt Tom
wieder schon
Antje. Genau. Ist auch, aber das ist cool. Nein, ich freue mich tierisch drauf und das wird bestimmt cool. Und ja, also toll, was du erzählst, weil ich musste tatsächlich immer mal so dran denken, du hast es ja gerade schon ein bisschen erzählt, wenn du sagst, dass dein, also du bist ja, okay, eigentlich als seriöser, richtig guter Segelmacher im Geschäft gewesen, muss man sagen, weil wie gesagt, vor 3 Jahren sagtest du gerade, hättest du es abgelehnt. Ich bin tatsächlich witzigerweise gerade, ich hatte ja auch mit dir gesprochen, also ich habe jetzt hier schon ein bisschen hier auch erzählt, dass ich jetzt Contender segel und tatsächlich ist die Klasse, die Spitze, zumindest auch hier Deutschland, mit Clownsegeln ausgerüstet. Dann hatte ich mal Kontakt mit deinem Nachfolger, mit Julius. Und ich interessiere mich hier für ein neues Clownsegel, für meinen Contender, Maskurve. Ja, ich weiß genau, hat hier alle, 28 Maskurven, die hier so im Umlauf sind. Ja, hat er dabei. Also mal gucken. Also, ich habe zwar gehofft, dass es vielleicht noch was zur Kieler Woche wird, aber was ja ein gutes Zeichen ist. Selbst nach dir, es gibt so viel zu tun. dass also Segel gebaut werden müssen, dass ich da nicht mal so eben rein sneak.
Nee, das ist.
Das war auch nicht, das kann man wahrscheinlich auch nicht machen. Aber zur WM am Gardasee habe ich dann hoffentlich irgendwie so ein Segel und bin ich mal gespannt. Also, ja, ach so, aber meine eigentliche Frage war jetzt, genau, wie normalerweise fällt man ja in so ein Loch, oder was heißt normalerweise, oder viele fallen schon mal nach dem, wenn sie ihren Job aufgeben, dann in so ein Loch, aber
42 dann, Jahre
der gemacht, Fall bist ja. du nicht, ne? Der, so ein Fall bist du nicht, ne? 42?
42 Jahre, ja. Ja, also ja gut, aber da hat die Segelei natürlich geholfen und dann eben habe ich alles das nachgeholt, was ich immer schon mal machen wollte. Also ich bin dann erstmal losgereist und war erstmal in Asien und durch diese ganze Segelei, also ich meine, weißt du, ich fahre ja ganz viel Fahrrad. Ich habe ja meinen ersten Termin, habe ich ja morgens um 10 Uhr, da treffe ich mich mit dem ehemaligen, der jetzt auch im Ruhestand ist, mit dem ehemaligen Comedian Herrn Holm, dem Dirk Bielefeld, mit dem treffe ich mich jeden Morgen um 10. Dann fahren wir 30 Kilometer Erd und eine Strecke durch den Wald, hier durch den Klöben stehen. Also im Grunde bei Wind und Wetter, das heißt um 11:30 kann ich auch erst am Leben teilnehmen. Da gibt es meistens schon ein bisschen was zu essen, Kaffee. Und dann fahre ich montags nicht, aber dienstags fahre ich dann los zum Entdeckertraining. Also wenn du jetzt nicht segelst oder sonst trainiere ich mit den Jungs. Mittwochs segel ich die Mittwochsregatta und donnerstags segel ich ab und zu mal Drachen. Ich fahre aber immer schon so um 2:30 mit dem Fahrrad an die Alster und dann klingel ich so ein bisschen durch die Gegend beim Gitarrenladen nochmal vorbei und so. Ist es herrlich. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich das so kann, aber ich glaube, ich hole da irgendwas und kaum noch Anrufe, kaum noch irgendwelche. Das ist auch herrlich. Das ist, also wie gesagt, ich hätte es auch nicht gedacht. Ich habe auch gedacht, aber ich war, nachdem ich da im Grunde ausgestiegen war, ich 3 Tage da und das geht gar nicht mehr. Ich hätte ja auch nicht gewollt, wenn ich eine Firma übernehme, dass die Fossilie da immer noch, die das 40 Jahre gemacht hat, da immer noch rumläuft und immer sagt, ja, früher haben wir das so gemacht und so gemacht. Das geht alles gar nicht. Du musst dann da gleich raus und gleich was anderes machen da. Das ist schon.
Du kommst ja auch gerade von der Harboot-Weltmeisterschaft erst zurück, ne? Habe ich dich auch aufploppt.
Genau,
ich habe letztes Jahr schon gedacht, habe ich noch irgendwie gepostet, da hast du irgendwie einen Harboot-Song, ich glaube vom Edersee. Und ja, was
genau.
Hat Frank mit Harboot zu tun, bis ich das dann schnallte, dass du ja auch schon auch da deutscher Meister warst, ne? Also, oder?
Ja, ich bin ja vor, ich weiß gar nicht, wann war das, 2019, 20 irgendwie? Bin ich immer angerufen worden, also man hätte auch denken können, da läuft eine Kamera, und zwar rufen mich zwei Männer an, der eine heißt Taube und der andere heißt Krabbel. Und die rufen mich an und sagen, wir haben ein Boot, aber wir haben keinen Steuermann, weil unser Steuermann heißt eigentlich Bär. Ich sage, Jungs, jetzt könnte mir aber, das könnte jemand erzählen, der die Hose mit der Kneifzange zumacht. Und wir haben am Ammersee ist da irgendwie deutsche Meisterschaft und wir brauchen einen, der so ein bisschen steuern kann und den Rest können wir schon. Und dann habe ich mit Anna gesprochen und gesagt, komm, da fahren wir vorbei und dann segeln wir dann mit. Und dann sind wir tatsächlich ja da, das war meine erste Harboot-Regatta, da sind wir gleich deutscher Meister geworden. Und dann irgendwie 2 Jahre nochmal Zweiter, 2 Jahre später nochmal Zweiter. Und jetzt haben die mich letztes Jahr, und das haben sie geil gemacht, also haben sie mir so Bilder geschickt vom Traunsee. Du kannst dir nicht vorstellen, da ist die Staatsmeisterschaft im Norden von diesem See, dieser See ist, glaube ich, 28 Kilometer lang, ein Riesending. Da wird 4 Tage gesegelt und dann werden die Boote an den Südteil überführt und da ist dann die Weltmeisterschaft und da sind 69 Boote. Dazu haben sie mir Bilder gezeigt, ist sowas Geiles, weißt du, blauer Himmel, 3 bis 4 Windstärken, der ganze See voll, da habe ich gesagt, wisst ihr was, das ist so großartig, da mache ich mit. Ja, und dann kam der Termin immer näher und Anna wollte eigentlich mit dem Hund und dann hat sie den Wetterbericht gesagt, du weißt du was, 4 Tage auf der einen Seite, dann 5 Tage auf der anderen Seite und nur Regen, nur tief hängende Wolken, nee, ich bleib hier. Und dann bin ich da alleine runtergeguckt und ich habe sowas noch, so viel schlechtes Wetter und wie gesagt, wenn da gutes Wetter ist, ist auch guter Wind. Aber wenn das, ich bin um 5 Uhr aufgestanden, 6 Uhr aufgelaufen, 7 Uhr gestartet und nach einer Viertelstunde war der Wind wieder weg. Weil das kannst du dir nicht vorstellen. Das war spektakulär. Dann haben wir natürlich bei der Weltmeisterschaft, wir haben nur gewartet. Dann mal raus, dann wieder rein. Und immer diese Spannung. Du kannst ja auch nicht Fahrrad fahren oder in die Stadt gehen oder so, weil du ja immer latent denkst, jetzt kommt er gleich. Da oben reißt es auf, jetzt kommt er gleich. Darf und dann ich? Haben natürlich,
So, ja? Ich dachte, darf ich mal zwischen eine Frage stellen? Fahren bei Harboot-Weltmeistern auch Franzosen mit bei Weltmeisterschaften?
Nee, da war keiner. Italiener?
Das wundert mich nicht, weil, Carsten, das müssen wir mal Miku beim nächsten Mal fragen.
Ach, was die, jetzt komme ich auf dich. Ich habe gerade überlegt, was will er denn jetzt?
Wir haben ja diesen Emoka und Vendée-Spezial-Podcast mit Miku immer, der perfekt Französisch spricht. Wir machen das immer ein bisschen über Französisch lustig. Ich habe mich gerade gefragt, als du erzählst, Weltmeisterschaften, wie heißt denn wohl ein Harboot in Frankreich? Die können doch gar kein A sprechen. Sagen die Abboot?
Nein, ja. Abboot. Ja,
nee, deshalb fahren wahrscheinlich die Franzosen gar nicht mit. Aber ich habe dich unterbrochen, glaube ich. Entschuldigung.
Ja, macht überhaupt nicht. Und dann haben natürlich, immer Sonntag war der Reservetag, und dann haben aber, glaube ich, schon 20 Boote ausgekrannt, weil die ja natürlich auch nach Hause mussten. Die Guten waren natürlich alle da, ich glaube, bis auf ein oder zwei. Die waren natürlich alle. Aber dann war so ein richtig dezimiertes Feld. Und du kannst es dir nicht vorstellen. Dieser Wettfahrtleiter, so angeblich der Beste aus Österreich, hat gesagt, ich kann am Reservetag bis 15 Uhr kann ich starten. Und um 11 Uhr fing es so ganz ein wenig ein bisschen Wind an. Und dann haben wir noch drei richtig gute Wettfahrten gemacht. Dann hatten wir eine Weltmeisterschaft voll. Und eigentlich waren alle zufrieden, bis auf die 20, die abgereist waren. Die es auch nicht mehr für möglich gehalten hat.
Ja, ich fand es witzig. Ich habe es ja, wo du sagst, von den Fotos. Ich habe die Bilder irgendwie gesehen. Sag, oh, da kann man noch mal eine schöne Geschichte machen. Allein es war ja dann, man sieht aus wie Gardasee, ne? Drohnenfotos, wo, naja, noch bunte Spinnaker von den Harbour, sieht wirklich toll aus. Allerdings sahen jetzt nicht nach viel Wind aus, aber wunderschön, so in die, auf den See da drapiert. Ne?
Schon und eine Düsenwirkung. Kannst du es dir nicht vorstellen? Da ist ein Löwe, steht da am Ufer und da setzt der Wind ein und dann geht er. Was weiß ich, eine Meile, anderthalb Meilen runter und wunderbar, kleine Dreher drin, toll zu sehen. Aber wie gesagt, wenn sich das Gebirge nicht aufheizt, dann ist da gar nichts.
Ja, war ja auch ganz cool. Ich bin deshalb eingestiegen auch, weil ich das ganz, erstmal wollte ich es eigentlich nur kurz machen, aber also jetzt für Segelreporter, aber dann sah ich dann, wie gesagt, Finn Kentner hat gewonnen. Ja. Ganz, ganz junger Mensch, der auch, dann habe ich irgendwie so ein bisschen weitergelesen, okay, ist ja toll, eine Bronzemedaille bei einer WM, für Deutschland kann man mal machen. Aber das fand ich dann ganz spannend, seine Geschichte. Der ist damit schon Silver Rudder gesehen, kommt eigentlich da unten vom Starnberger See, startet für einen Bodensee und den habe ich jetzt auch ein paar Mal bei der Bundesliga getroffen. Der war übrigens jetzt auch, ich glaube, die sind den Zweiter geworden, in der ersten Liga allerdings, jetzt in Kiel. Und ja, hat er ja vorher schon gesagt, er kann das so ein bisschen offenbar den Schwung da irgendwie mitzunehmen. Da habe ich mir gedacht, ich habe auch schon mal versucht, so ein Harboot, wir haben immer so eine Matchrace in Berlin, am Berliner Yachtclub gehabt, jedes Jahr. Und dann sind wir hier mit unseren Sportina 24 immer in Deutschland auf dem Circuit gesehen. Und dann musste man einmal im Jahr eben zu diesen Harbooten. Ich sage, das geht überhaupt nicht, also weil die rollen nicht, ist halt ein richtig schwieriges Kielboot. Aber ich glaube, so nach dem dritten Jahr, dann hat man das so langsam. Meinen Drachen kriegt man ja auch hin, dann muss es einfach anders antizipieren irgendwie. Und das hat nachher dann auch Spaß gemacht. Aber eigentlich gehört so ein Schiff ja noch nicht auf so ein Flautenrevier, wie es in dem Fall
war. Nee, das gehört ist ja richtig. Nicht in die See. Ich hatte auch große Schwierigkeiten, mal ganz wenig Wind. Also meine Vorschüler haben mich gesagt, abfallen, lass ihn laufen. Also das habe ich aber. Eine geile Klasse, muss ich ehrlich sagen. Viele nette Leute. Und mit Finn Kenter, ich meine, das war natürlich geil. Da sage ich, sag mal, irgendwie den Namen. Ich bin schon gegen deine Kinder gesegelt. Das ist natürlich immer das, wo du dann sagst, ja, stimmt, genau, du bist ja eine andere Generation. Das ist ja genau.
Hast du recht. Bin übrigens auch, apropos Kinder, fällt mir ja eigentlich auch gerade ein, ich bin ja auch, auch deine Söhne segeln dann wirklich gut. Ich bin mit Till tatsächlich, ja. Der jetzt nun ja Gegner ist, der hat ja letztes Jahr Ligameister mit dem Mühlenberger Segelclub geworden. Ja. Ich hatte ihn ja auch schon mal, mein Gott, also genau, ich erzähle dich ja eben, dass ich mit Urs ein bisschen oder wir haben ein paar Regatten J70 gesegelt bin, auch also neben der Liga, um so ein bisschen ein Klassenprojekt auch zu fahren. Wir sind auch dann die WM am Gardasee, also Corinthian WM gesegelt. Und meine Idealvorstellung war eigentlich dann immer, eigentlich müsste man mit, nicht der Steuermann, sondern weißt du auch, sondern eigentlich muss man einen richtigen Taktiker haben, der eigentlich alles ansagt, der es gut macht. Und das hatte ich Kieler Woche schon mal mit Luke Willem gemacht hier. Und das haben wir auch gewonnen direkt. Und dann irgendwie habe ich geklappt, eine letzte wo ich wusste schon, okay, J70 mache ich jetzt eigentlich nicht mehr, aber die Kieler Woche segel ich noch mit, da waren, weil da irgendwie 60 Schiffe gemeldet waren und diese WM am Gardasee. Und Gardasee war im Luke dabei und Kieler Woche war Till eben dabei. Und da muss ich sagen, das war echt, eigentlich, es war optimal. So, ich musste wirklich nur Fäden steuern. Er hat wirklich angesagt, wie man das so macht. Im Nachhinein habe ich dann auch gesagt, oh Gott, aber eigentlich war es ganz schön langweilig. Weil wenn das so Klassiker ist, wenn du als Steuermann eigentlich das so machst, du guckst wirklich nur auf die Fäden, du kriegst sonst nichts mit. Das ist eigentlich perfekt, um sich zu konzentrieren. Aber wenn du wirklich so einen guten Taktiker dann dabei hast, der wirklich rumguckt, dann ist es erfolgreich. Wir haben es zwar nicht gewonnen, aber wir sind da auf hohem Niveau gefahren. Aber naja, soll heißen, du hast da wirklich zwei sehr gute Söhne am Schiff, weil der andere ist ja auch für die Entdecker letztes Jahr sehr gut gesegelt, ne?
Also, wie gesagt, Till, das ist ja der Große, und der hat mich, ganz ehrlich, der hat mich in der J24 zum Triple gebracht. Der war mein Taktiker, und wir sind in einem Jahr Deutscher Meister gewonnen, Kieler Woche gewonnen und die Euro gewonnen.
Geil.
Und dann habe ich gesagt, jetzt können wir so weiter. Sagt der Papa, ganz ehrlich, lass mal das hier. Ich mache das jetzt lieber selbst. Das ist ja, die müssen ja auch weiter, denn verstehst du, die werden ja groß. Wo ich habe ja immer behauptet, dass der kleine Tom Lewis der Begnadeste ist von allen. Der ist nur so ein lässiges Genie, weißt du, der so, ich habe immer gesagt, wenn du mit anfährst, ist so, als wenn drei andere loslassen, weil der ist irgendwie so, ja. Also ich habe so ein Boot getauft damals, habe ich gesagt, das machen wir morgen in Ruhe, so heißt das Boot. Weil das ist immer irgendwie so, ja, der hat immer alles liegen gelassen. Und Till ist so akribisch, der ist so mathematisch, der macht das wirklich tierisch. Und ich glaube mittlerweile, ich glaube, sind beide besser als ich, aber ich glaube, Till ist mittlerweile der Erfahrenste und der, also wie du auch schon selber sagst, der hat einen Überblick, der hat... Wir sind dann da rausgefahren bei der Euro. Ich sag, Alter, sitzt so hinten, weißt du, und immer unruhig. Ich sag, ruhig, Frauen, ruhig, fahr weiter. Die Kippe kommt. Und dann kamen sie 3 Grad. Ich sag, was ist jetzt? Nein, noch 3. Und dann zack rum und war Gold, richtig. Und die Tonnen getroffen und, ach, geil. Das ist schon Weltklasse. So. Aber das ist eben die Ausbildung hier unten am MSC. Die ist wirklich immer sehr gut gewesen. Und ich habe begeistert gesegelt. Und das Schöne ist, dass der Ältere am Tisch sitzt und dem Jüngeren erklärt, wie es geht. Das hilft natürlich auch. Ne? Also das ist ja dann die, und die sind ja beide gut Opti gesegelt. Und Tom Lewis ist ja sogar deutscher Jugendmeister im 420er geworden. Ne? Ja. Also
alles der Vater, die Ausbildung. Bei dem Thema finde ich auch irgendwie ganz spannend, jetzt wieder bezogen Entdecker. Ich habe ja eben über Winnie gesprochen, das war eigentlich auch ganz cool. Und sie ist ja eigentlich gebürtige Winnie Lippert. Ne? Und dann, ich sage, der Name, der ist mir noch schon so oft untergekommen.
Ojolle, oder?
Bitte?
Ojolle?
Ja, genau. Und das sind sogar zwei Brüder und Finn, naja, wie auch immer. Das kam jetzt, und dann gibt es noch Donald, also das ist aber ihr weiß Onkel. Was ist denn das? Onkel, ne? Genau. Mhm. Und naja, wie auch immer, sie, was sie jetzt, was passiert ist, sie hat mir tatsächlich von ihrem Vater, zu dem hat sie zum 80. eine wie nennt man das? Eine Biografie oder so eine Bildbiografie geschickt. Also wunderschön. Und ich wollte es nur mal kurz reinblättern, konnte es nicht weglesen. Und das ist wirklich eine Größe, ja auch im DDR-Segelsport im damals gewesen. Und zwar auch im Findingi schon so. Weißt, da kam die ganze Geschichte von Willi Kuhweide, hier.
Bernd Demel,
ne? Genau, diese Geschichte kam da. Da hat er auch irgendwie gehörte zu den 3 besten DDR-Seglern da eben dazu. Naja, wie auch immer, das fand ich total spannend. Wollte ich eigentlich auch nochmal aufgreifen, möglicherweise. Also solche Geschichten von früher, perfekt. Und sie hat dann auch sehr emotional geschrieben, wie ein guter Vater einen zum Segeln bringt. Also sie dann selbst war das dann ganz cool. Naja, und er hat wirklich noch mit 80 eben Ojolle dann am Mögelsee gesegelt. Also hast du noch 10 Jahre. Also von daher denke ich bei mir bei sowas immer, oha, da ist ja noch ein bisschen nach oben. Ne? Aber bis 81, wie war das? Du hast ja jetzt dann, wenn du 73 geschafft hast, dann kommst du mit deinem Pass bis 81.
Ja, ne? Ja. Aber das ist ja nur eine Passverlängerung.
Ja, ja.
Man muss es jetzt machen. Es wird mir immer deutlicher. Man muss es jetzt machen, wo es geht. Und es ist doch auch alles dummes Zeug. Ich meine, das ist doch, weißt du, auch diese ganzen Sachen. Aber was ich immer wieder festgestellt habe, es ist, funktioniert immer nur, wenn die Leute mitmachen. Man kann selber eine Idee haben, und aber wenn die Leute sagen, oh nö, da komme ich nicht hin, oh nö, da mache ich nicht mit, oh nö, jetzt kostet das Bier auch noch einen Euro, oh nö, lass mal nicht, oh Currywurst mache ich nicht, ich habe hier keine Vegane. Und wenn die alle nur rumnörgeln, ja, dann wird es irgendwann alles nichts, verstehst du? Aber wenn die sagen, Alter, ist das geil, jetzt stehen wir da, jetzt machen wir mit, oder war ja mit unserem Weltrekordversuch da mit der Eisenbahn, auch nur, weil die alle gesagt haben, geil. Weißt du?
Stefan, das musst du dir mal erzählen.
Ich weiß, du hast die längste Eisenbahn, ja, habe ich gelesen, kann man aber auf Wikipedia lesen, du hast auch einen Wikipedia-Eintrag.
Genau.
Die längste Modelleisenbahn der Welt im Elbe-Einkaufszentrum, richtig?
Genau. Ich hatte das gesehen im Miniatur Wunderland und dann habe ich gesagt, Mann, das ist ja eine geile Idee. Und ich habe einen Freund in Berlin, der hat von McLean alles, was es gibt. Immer schon. Der hat oben eine riesen Eisenbahnanlage gehabt, 40, 50 Quadratmeter, ich weiß gar nicht. Großartig. Und ganz alter Kumpel von mir. Und den habe ich angerufen. Und dann sagt er, ich sage, hättest du Lust mit mir? Ich sage, wie viele Lokomotiven hast du? Er sagt, da weiß ich nicht. Hast du irgendwas geraucht? Ich habe alle. Ja, wie viel sind das? Er sagt, da weiß ich nicht. Ja, ungefähr. Er sagt, was ich, 4000 oder was? Ich sage, wie viele Waggons hast du? Ich sage, was ist mit dir? Stehst du unter Drogen oder was? Ich sage, nein. Sagt er, 11.000. Ich habe alle. Ich habe auch alle unterschiedlich bedruckt. Ich habe alle. Ich sage, hast du Lust mit mir ins Guinness-Buch der Rekorde? Und dann sagt er, mit dir immer, ruf mich an. So, und dann musste ich ja nur eine Lokalität finden. Und dann war ich in Wedel, habe gedacht, wenn die Schiffe alle raus sind, dann könnte man doch da so Tische aufbauen, dann könnte man die Gleise verlegen. Und wir mussten irgendwie, der Zug musste 128 Meter lang sein und damit mussten wir 230 Meter weit fahren. Das war die Vorgabe aus dem Miniatur Wunderland und die hatten eben, wie gesagt, 4 Lokomotiven. So, und dann haben wir gesagt, ja, dann war ich da beim Bürgermeister. Dann sagt er, mit wie vielen Leuten rechnen Sie? Ich sage, ja, was ich, keine Ahnung, 1000. Ja, dann brauchen wir Feuerwehr, dann brauchen wir 30 Dixie-Klos. Ich sage, hören Sie auf, das kostet schon wieder so viel. Ich will einfach nur ins Guinness-Buch. Ich habe dann mit einem Freund gesprochen, einem Drachensegler, der hat gesagt, ich stelle dir die Tische, ich stelle dir die Decken, du musst nur die Gleise kaufen. Wir haben für 2000 Euro Gleise gekauft, die großen Radien mit denen, das darf ja nun kaum um die Kurve gehen, ne? So, und dann kam ich ins Elbe-Einkaufszentrum, da hatte ich es schon fast abgeschrieben, da sehe ich diesen Marmorboden, ich sehe diese Rolltreppe, die von oben runter geht. Ich habe gesagt, hier kommt ein Riesenoval rein, alle Sponsoren von den Waggons stehen drin, 10 Kinder stehen oben mit jeweils einem Waggon, unten bauen wir den Zug des Miniatur Wunderlands auf und dann fahren die Kinder die Rolltreppe runter, ich blase Rauch die Treppe hoch. Und dazu singt Robbie Williams, Let Me Entertain You. Und dann bin ich zu dem Center Manager. Ja, hat geklappt. Es gibt einen Film darüber. Ich hab das gemacht muss mal gucken, Weltrekordversuch, Frank Schönfeld, Elbe Einkaufszentrum.
Nee, ich meine, mit Robbie Williams hat er mir gar nicht erzählt, dass er da war.
Ja, nee, Robbie war ja, der musste auch gleich wieder weg. Das war.
Ach so, okay.
So, und dann haben wir eben, wie gesagt, diesen Rekord gebrochen da. Aber es ging auch nur, weil, guck mal, ich brauchte 528 Waggons. Ein Waggon kostete damals, glaube ich, irgendwie 25 Euro. Damit ist das Ding im Grunde tot. Du kannst nicht 10.000 Euro ausgeben, weil vielleicht irgendwas funktioniert. Ich wollte ja auch unterschiedlich. Ich wollte ja nicht so irgendwie so Personenwagen haben, ich wollte so Werbungswaggons haben. Und dann kam mein alter Freund Hans-Walter Kröger und sagte, ich habe gehört von diesem Weltrekordversuch, also ich würde sie auch alle nehmen. Ich sagte, der hatte damals eine Firma, die hieß Kröger-Druck. Und da sage ich, wie jetzt? Ja, damit es stattfindet. Aber wenn du sagst, ich kriege auch nur 10, wie alle anderen, dann nehme ich auch 10. Aber damit der Zug voll wird, dann kaufe ich eben alle. Und ich bin dann mit so einem Zettel zur Düsseldorfer Busausstellung gefahren und habe alle gefragt, ob sie mitmachen wollen. Und jetzt frage ich euch mal, ich brauchte 528. Wie viel habe ich da verkauft an diese ganzen Aussteller und
auf der
Freunde?
Boot,
und
auf der Boot in Düsseldorf. Ja. Was hat einer gekostet?
25 Euro.
Dann hast du viel verkauft. Die waren alle.
Habe ich mehr als 528.
Ja, siehst du.
Was sagst du, Carsten?
Ja, 600.
600. 3000. Also, wenn ich heute bei meinem Zahnarzt liege, sind oben immer noch 6 Waggons Privatklinik Dr. Müller. Da freue ich mich heute noch drüber. Also wir haben da einen Containerwagen gemacht und die konnte man dann mit seiner eigenen Werbung bedrucken. Also das war so Werbebekommen. Da gibt einen LAV-Wagen, es gibt das. Aber es funktioniert wirklich nur, wenn die Leute sagen, das ist jetzt dummes Zeug, das lohnt sich nicht, aber das ist geil. Verstehst du? Und wenn man die Leute dafür begeistert, und man kann sie im Grunde, man kann so viele Leute begeistern, die auch Spaß an so einer Sache haben. Ne? Also das ist, und wenn man das macht, dann bringt das richtig Bock. Aber wenn die natürlich alle rumlörgeln, das ist natürlich doof.
Ich schlag noch mal einen Bogen auf Seelen ganz kurz, weil ich musste gestehen, weil wir über Konger gesprochen haben, du weißt, dass du mit dem besten Boot der Welt eigentlich mehrfacher Meister bist, ne? Weil ich habe nämlich, kennt ihr den Prospekt aus den 60ern von Blohm und Voss über den Konger?
Ja. Ist das nicht Uli Libor? Der hat den doch erfunden.
Uli Libor hat ihn promotet, ja.
Diesen Prospekt, meint ihr, von Blohm und Voss. Da gibt es ein Original. Ich hänge den mal als PDF in die Shownotes mit rein. Ich habe nur gerade die Texte.
Diese Familie.
Wenn ihr beiden, ihr werdet jetzt, also wir drei haben wir dann. Carsten, bist du schon mal Konga gesegelt?
Nee.
Ja, guck, da musst du noch warten, bis du bald gesegelt bist, weil dann zählst du auch dazu. Pass auf. Ich zitiere nur aus diesem Prospekt, aus den 60ern. Sie hängen im Trapez ihres Kongers und segeln rasant übers Wasser. Steifer Wind aus erster Hand. Jeder Griff sitzt. Die Schot ist angeknallt. Wenden, Vieren, Sprung ins Boot, Schotdicht, hinein ins Trapez und wieder heraus aus dem Boot. Das ist ein männlicher Sport. Der verbindet Segeln miteinander. Das ist ein wirkliches Erlebnis. Ist das schön?
Ja. Das hat Uli Lieber wahrscheinlich selbst getextet, oder?
Und dieses Bild ist natürlich großartig, wie sie hier unter der Plane sitzen, von hinten schräg rein.
Dazu ist der Text ja zwei Typen, die rauchen wie Hölle unterm Zelt auf dem Foto. Die Fotos sind großartig. Und eine Frau, die verträumt in den Himmel guckt nachts. Und da kommt einer hat eine Gitarre. Ich glaube, da geht es noch richtig rund unter dem Zelt. Also zwei Typen, also keine Ahnung. Der Text ist auch schön. Sie haben mit ihrem Konga wieder einen fernen Hafen erreicht. Eine erlebnisreiche Segeltour liegt hinter ihnen. Die Sonne versinkt. Unter dem behaglichen Zelt ihres Kongas werden romantische Träume Wirklichkeit. Was für Potsäue damals schon zu der Zeit.
Das ist wirklich ein tolles Boot. Wirklich. Du kannst da super drin sitzen. Du kannst da auch, wie gesagt, segeln ist ein bisschen schwierig. Ich habe eben keinen Spinner gehabt und keine Ahnung. Aber
Trapez offenbar, habe ich gerade gehört.
Trapez ist, und es gibt eine Genua. Die ist aber regattamäßig, ist sie nicht erlaubt. Aber mal ganz ehrlich, ich war jetzt am Gardasee, ne? Wenn du die heulen mit diesem Wasp, wenn es das zu meiner Zeit gegeben hätte, hätte ich doch auch nicht gebracht und Okajole oder irgendwas gesegelt. Das wäre doch unser Ding gewesen. Aber das gab es ja nicht. Das ist ja, verstehst du? Also das ist, man muss der Zeit auch schulden, dass das,
ja. Ja, vielleicht ist es auch schon wieder geil, wenn du dann auf dem Gardasee irgendwann, weißt du, da fahren alle Wasp und irgendwie ballern sie da rum und dann fährst du mit so einem quietschgrünen Konga. Das ist schon, irgendwie ist es auch geil, ist auch Stil. Und ihr seid zwei Typen und habt eine Frau dabei und ihr raucht und spielt Gitarre.
Ja.
Das ist viel geiler als Wasp. Also das ist meine Art von Segeln. Also nicht mit zwei Typen und Mädel, aber so. Ne,
Wie gesagt, ich habe da so tolle Touren gesegelt mit dem Boot. Also ich lasse da nichts drauf kommen. Also wirklich, das ist wirklich. Und das wird leider verkannt. Leider verkannt. Das ist, muss ich schon ehrlich sagen. Also, naja. Aber dieser Prospekt ist Weltklasse, ich habe den auch schon gesehen.
Ja, wenn ich den jetzt zum ersten Mal gesehen hätte, würde ich mir jetzt irgendwie einen Konga kaufen wollen. Weil.
Ja.
Also Carsten, du kennst ihn nicht, du wirst ihn sehen. Ich meine, ist ja auch schon lustig, dass Blum und Voss die Karre gebaut hat. Werden die noch gebaut, Konga?
Ja, klar. Jedes Jahr so 20 Stück. Fieberglastechnik heißen die.
Fieberglastechnik, ja, genau. Die haben auch einen neuen Prospekt gemacht, das weiß ich noch.
Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich. Also, und Uli hat mal bei einer deutschen Meisterschaft hat er mal die ganze Geschichte erzählt, wie er dazu kam. Und das Ding hieß eigentlich Hawk, kam aus England und dann hat er das modifiziert und dann haben die ihm irgendwie so, ich kriege die Zahlen nicht mehr genau zusammen, haben sie ihm gesagt, was schätzen Sie, wie viele Boote Sie verkaufen können im Jahr? Und da sagt er, weiß ich nicht ganz genau. Also wenn sie über 10 verkaufen, dann erhöht sich die Prämie noch. Und er sagt, was ist, wenn ich über 50 verkaufe? Ja, wenn sie über 50 verkaufen, dann kriegen sie nochmal 5% oder 8%. Und ich glaube, er hat im ersten Jahr da 360 Stück verkauft.
Insgesamt 3.800 bislang.
Nö, über 4.000 schon.
Oder 4.000, ja, ich habe 3.800 mal gefunden. Also dann sind schon über 4.000.
Ist, also ich habe so 39, 31 die Säge noch. Und es gibt, mittlerweile sind sie bei über 4.000, 4.025 oder so, glaube ich, die höchste. Das werden jedes Jahr 1.000 Stück gebaut. Das ist wirklich, also da sind einige Werften, die da, das ist wirklich, also wird immer wieder gern genommen und ja. Nochmal. Hat nur leider immer noch keinen so richtig guten Ruf.
Das heißt, bei Woodstock kann man sich, Woodstock 2.0, wird man Konger in Aktion sehen können?
Ich hoffe, ich schätze mal so 20. Also bis jetzt haben 14, glaube ich, gemeldet. Und es kommen, glaube ich, noch welche dazu. Und du kannst Carsten sehen, wie er am Sonntag mit unserem gemeinsamen Anwalt versucht, das Ergebnis von Tom Gosch und seiner Frau vom Samstag zu toppen.
Und einen Hexenschuss also, an Bord. Carsten, nirgendwo kann man so gut einen Hexenschuss kriegen wie auf dem Konga. Da hast du Platz, da kannst du dich lang machen. Sag mal, wo ist das genau nochmal? Am 4., 5., 7. war das, ne?
Am 5., 6. Juli.
Und zwar
in Bad Segeberg am Segeberger Segelclub.
Am Segeberger Segelclub. Du weißt, wie viele Hörer wir haben, ne?
Ja, klar.
Die kommen also,
wenn es voll ist, ist voll. Und es gibt 400 Currywürste. Danach ist Schluss. Und, ja, und die Segler auch. Werden...
Ich muss nur dazu sagen, ich hab fest damit gerechnet, dass ich als Einziger den vollen Konga kriege. Wie ist denn da der, wie ist da der Stand denn jetzt eigentlich?
Ich habe schon überlegt, ob ich ihn mitbringe.
Ja.
Also er ist im Grunde fertig. Ich habe jetzt alles, ich habe jetzt Tauwerk gekriegt von der Firma Lippmann noch, dass ich das alles einstecken kann. Das Boot steht daheim. Wir haben ja, das war ja so ein bisschen tragisch. Wir haben ja, der alte Mast ist ja fast runtergekommen, als ich das mal so ausprobiert habe. Ohne Foil, mit dem großen Segel. Und dann haben wir gesagt, das geht so nicht. Dann hat Schappi uns ja den Mast gebaut. Schappi hat uns, den kennst du ja nicht, vom Container.
Genau, der hat mich da rein in die Containerklasse gepusht.
Und Manfred Kiekbusch hat die Kohlefaser geliefert, die Rohre dafür, die dann Schappi zusammengebaut hat, damit wir einen Mast haben, der das einigermaßen hält. So. Und hat er auch super gemacht. Und jetzt ist dieser Manfred Kiekbusch, der ist gestorben. Ja. Der ist ganz furchtbar. Der hatte irgendwie was an der Schulter, glaube ich, und dann ist er im Krankenhaus gewesen und wollte, glaube ich, die Nägel rausziehen. Weiß ich, und dann hat er sich irgendwie infiziert und ist gestorben. Also total tragisch. Und das Boot ist soweit fertig. Die Segel sind fertig, das Boot ist fertig, das ist alles soweit fertig. Und ich warte jetzt nur, dass das Problem, also da habe ich ja natürlich nicht zu Ende nachgedacht. Ich habe gedacht, wir fliegen bei 6 Windstärken, die brauchen wir, weil die Flügel sind so schwer geworden. Und ich habe mich ja schon mal 2-mal angeschleppt, da hatte ich ihn, aber da hatten wir auch 65 PS. Also jetzt muss ich diese 65 PS, die muss ich irgendwie generieren mit Segelkraft. Und das wird wahnsinnig schwierig. Vielleicht müssen wir ihn anschleppen, keine Ahnung. Ich habe ja gedacht, ich habe auch noch ein bisschen Geld über, von dem, was wir damals eingesammelt haben. Wir machen eine große Party am HSC. Der Wind kommt vom NRV. Es ist Wochenende, strahlendes Wetter. Und wir fliegen da an dem Steg vorbei. Die beiden Polizeiboote, die da aufpassen müssen, dass da keiner in den Weg kommt, da steht nicht Polizei drauf, sondern Polizei. Also müssen wir nur das P so ein bisschen überkleben, dass dann F draus kommt. Das ist aber auch schon schwierig, habe ich gehört. Ich habe schon mal ein bisschen vorgesprochen. Wir sind da, das geht wahrscheinlich gar nicht. Und dann fliegen wir da längs. Aber 6 Windstärken, 6,5 Windstärken und strahlender Sonnenschein und Wochenende, ja, ich meine, da habe ich irgendwie nicht zu Ende gedacht. Es wird wahrscheinlich irgendwann im Herbst bei, weiß ich nicht, bei 4, 5 Grad werde ich dann wahrscheinlich irgendwann das machen müssen, weil wenn der Wind da von da oben kommt und dann stark genug ist, mein Traum ist ja, dass wir hinten an dieser Eisdiele da, weißt du, dass wir da alles aufbauen, uns da hinschleppen lassen und dann, wenn wir aus dieser Abdeckung rauskommen, dass wir dann richtig Zug kriegen mit dem Cruzeiro und dem Vorsegel und dem Großsegel. Und dann hoffe ich, dass wir da parallel dazu fliegen können. Es nützt ja nichts, wenn wir irgendwie rüberfliegen zum Schwanenbieg oder was. Macht ja keinen Sinn, ne?
Man muss ja noch dazu sagen, die Flügel hat ja kein geringerer als Martin Fischer irgendwie Design. Den habe ich noch in Barcelona getroffen, weil das war so ein bisschen komisch, weil der war ja eigentlich Luna Rossa Designer, glaube ich, Lead Designer ja auch für das vorherige Projekt und war jetzt zuletzt bei den Briten, bei Ineos und war dann so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was da so passiert ist. Also er hat das ja schon, also auf jeden Fall einer der Besten überhaupt, die da Ahnung von diesem ganzen Thema hat. Und dass der sich wirklich für die Flügel des Regnox, dass er sich damit beschäftigt hat, und ist schon cool, ne?
Ja, vor allen Dingen ist es so irre. Ich habe ihn ja getroffen auf der Messe, also mein Freund Andreas Oswald, der hat da den Kontakt geknüpft, der hat gesagt, wir schreiben da jetzt einfach mal hin, und dann, ich sage, Junge, der wird alles andere machen, aber doch nicht mit uns da die Flügel machen. Ist er nach Hamburg gekommen, hat mit uns auf der Messe gesessen, die haben uns den Konga angeguckt, und dann hat er diese Flügel konstruiert und hat mir gesagt, bei 7,5, 7,6 hebt er ab. Jetzt habe ich ja so eine Uhr, wo man ablesen kann, wie schnell man ist. Und als wir den angeschleppt haben, da mit Winfried Schumacher am Zwischenahner Meer, ich konnte jetzt nicht mehr genau hingucken, weil da so wahnsinnig viel Druck auf dem Ruder war. Da ist ja auch so ein Flügel dran. Aber wir hatten vorher so Zeiten abgemacht. Hoch, hoch, schneller, ne? halten. Und zack, runter ist dann aus. Und und die schrien plötzlich alle. Und dann habe ich gesagt, runter, aus. Dann fiel das Boot von oben runter. Ich hatte die Flügel gesehen, wie sie so langsam rauskamen an der Seite. Und das muss irgendwas gewesen sein bei 7,4, 7,5. Und ich, faszinierend, der hat die Stelle festgelegt, der hat die Flügel konstruiert, hat gesagt, und dann hebt er ab. Und nur wissen, dass dieses Boot irgendwie 240 Kilo wiegt. Und die Dinge, wenn du die siehst, die liegen ja bei mir in der Garage, die schreien nach Auftrieb. Die haben Knickmühlen ja geshaped und jemand in Kiel hat die Dinger laminiert. Total, also irre. Ich glaube nur, dass sie wahrscheinlich zu schwer sind, weil die haben gesagt, die sind aus Volllaminat. Ich habe, glaube ich, 5.000 Euro nur für das Laminat bezahlt. Das war schon ein super Preis von der Linden. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass er auf den Flügeln schon liegt. Und weißt du, dass sie so viel Auftrieb haben, weil da in der Mitte Schaum war. Aber das geht wahrscheinlich nicht. Also ich bin ja auch zu wenig Fachmann für.
Stefan, hast mitgekriegt, ne? Helge hat überall seine Finger im Spiel. Ne?
Ja, dann Helge, guck mal, wir haben ja eigentlich immer unsere Werbeeinblendung für Helge, aber ja, da brauchen wir gar keine Werbung für Helge machen, weil ich meine, das spricht ja für sich. Nee, Helge ist ein guter. Ja. Ich wollte noch mal kurz erklären für die Zuhörer, die das Projekt nicht kennen. Regnok oder Renjok oder wie würdest du das aussprechen? Regnok, ne?
Konga rückwärts.
Ja, genau, Konga rückwärts. Das wissen nämlich viele nicht. Das heißt Konga rückwärts und das ist der fäulende Konga, das Projekt.
Regnok, genau. Regnok. Das haben wir einfach den Namen umgedreht. Aus Konga haben wir Regnok gemacht und so fängt alles an.
Ja, super geiles Projekt.
Ja.
Ja. Wir haben so 1:20, Carsten.
Doch wieder?
Ja, so schnell geht das.
Ja.
Ich würde sagen, wir haben aber, wenn wir diesen Podcast jetzt beenden, ist er trotzdem noch offen, weil ich komme auf jeden Fall nach Bad Segeberg.
Ja, bring deine Kamera mit.
Bringe ich mit und ich bringe auch so ein bisschen so Kühlpads mit für Carsten Sexenschutz oder so Warmpads. Ja, genau. Der wird ja auch nicht, aber der knackt auch beim Hinsetzen. Und mit dem vollen Konger, da müssen wir auch noch was machen. Und vielleicht machen wir mal irgendwie einen Live-Podcast so vom Woodstock oder so. Lass mir das allen fallen.
Lass mir das einfallen. Wie gesagt, wenn du eine Backstage-Karte wärst, hole ich dich auch von hinten auf die Bühne. Ne, kriegen wir schon.
Ich stehe schreiend vorne und kriege fast in Ohnmacht immer.
Genau.
Ne? Unterwäsche werfen.
Ja, das ist zu groß. Meine Unterwäsche ist zu groß.
Nee. Ich habe immer ein BH an meiner Orgel vorne. Ich habe da so ein Keyboard. Und da haben sie mir in Segeberg so eine, ich weiß gar nicht, was ist die größte Größe? Das haben sie mir auf die Bühne geschmissen. Die habe ich mir an die Orgel gehängt. Das mache ich jetzt jedes Mal wieder, weil Rockstar sein ist ganz wichtig. Und das geht nur so. Also, verstehst du? Das ist schon.
Ja, klar, genau. Ja, klar. Du hast halt ein anderes Leben als wir, Spießer. Weißt du? Ja. Bei mir kommen gleich meine Frau und Kind nach Hause.
Ja, genau. Ne?
Frank, vielen Dank, das war ein sehr lustiges Gespräch. Ich hoffe, bitte die Tonqualität zu entschuldigen. Es ging aber gut immer. Das erste Wort konnte man nicht gut verstehen, dann war es super. Also das wird man hinkriegen. Ja. Ich werde auch noch ein bisschen dran rumschrauben. Carsten fährt nach England, segelt da Laser.
Ja. Ja, gut. Genau.
Und dann.
Hast du wirklich Hexenschuss, Carsten?
Nein, ich war tatsächlich einmal, jetzt vor 2 Wochen habe ich hier auch drüber gesprochen, war ich im Contender in Medenblick und das ist nicht gut ausgegangen. Aber ich habe dann auch wieder gesagt, und das ist ja auch so ein bisschen dein Lebensmotto, Segeln hilft. Und ich war dann sehr viel, war ja inzwischen auch, weiß ich, inzwischen an und genau, und beim Ligasegeln inzwischen alles wieder tippitoppi. Und ich jetzt, wie gesagt, bin ich auf dem Laser bei der
Euro
und jetzt muss es wieder gehen, ja.
Du hängst ja auch am Draht. Das ist ja so ein bisschen erleichternd, oder?
Ja, aber da war irgendwie, war kalt und war ich nicht gut angezogen und so habe ich jetzt auch so noch nie gehabt, irgendwie vorher. Also und da leider beim Contender, man dreht sich da so komisch unter den Baum irgendwie drunter durch. Das ist alles irgendwie nicht mehr altersgemäß. Aber ich krieg's hin und ja, mal gucken.
Deswegen sage ich dir, mach's jetzt. Mach's ja, jetzt.
Definitiv.
Genau. Carsten, mein Osteopath hat mir mal gesagt, Herr Boden, was knackt, lebt. Das fand ich total gut.
Und mein Freund Tom Gosch hat immer gesagt, alles, was wackelt, bricht nicht. Fand ich auch gut.
Aber nochmal ganz kurz, ich mache jetzt noch weiter, weil das fällt mir gerade noch ein, weil du hast ja gesagt, dieser Tag mit dem Alter, also wo dir so das Alter bewusst wird und man muss ja dann machen und sowas, das war wirklich bei mir der Grund, warum ich mir 2011 ein Boot gekauft habe, habe irgendwie meinen Job sausen lassen und bin erstmal 3 Jahre segeln gegangen, weil nämlich 1,5 Jahre vorher ein Bekannter von mir morgens mit 48 aus dem Bett gefallen ist, war tot, hatte irgendwie ein paar Millionen auf dem Konto und dann habe ich gedacht, so was hat der für ein scheiß Leben gehabt, der hat nur gearbeitet und wenn ich jetzt aus dem Bett falle, dann würde ich beim Fallen sagen, was war das denn für eine Scheiße, so und danach, nach den 3 Jahren, habe ich gedacht, wenn ich jetzt falle, sage ich auch, komm, das war doch cool.
Ja, ich sage ja immer, mein Wort, so wie ich ja immer, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Das ist, du musst einfach einfach machen und wie gesagt, also das ist so wie, und wie gesagt, es ist, ich habe ja mit 5, habe ich glaube ich gedacht, ich werde 1000. Und dann hatte ich so einen blöden Verkehr, also so einen Fahrradunfall, da meine Sturmklingel nicht richtig festgemacht mit 6 oder so. Das tat so weh, dass ich dann meine Mama angerufen habe und habe gesagt, okay, 500 reicht eigentlich auch. Und dann kriegte ich Geschichte in der Schule und die sind alle so Cäsar, diese ganz großen 35, 38. Dann habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Wieso scheiden die schon so früh aus? Dann meine ganzen Kollegen hier, die ganzen Jimi Hendrix, weißt du, Janis Joplin, alle 29, 27, ist doch alles Käse. Und deswegen sage ich ja, machen ist wie wollen, nur krasser. Ne?
Ja, das stimmt. Ich muss ja dazu sagen, ich bin mit 30 gebrieft worden, dass ich alt bin, weil da war ich gerade 30, bin ich nach Stuttgart gefahren. Zum 30. Geburtstag eines guten Freundes und waren wir abends in Stuttgart unterwegs und dann hat mich erst an einer Bar eine Frau gefragt, ob ich ihr ein Bier mitbestellen könnte, ein junges Mädel, habe ich ihr das Bier gegeben und dann sagt die so, wie alt bist du? Und ich so 30. Und sagt die, hat mir gesagt, das finde ich gut, dass du in deinem Alter noch ausgehst. Das war das erste an dem Abend und dann waren wir später in einem Club und standen da am Eingang und dann kamen so junge Typen vorbei oder die standen, als wir reingingen und meinten so, hey, guck, jetzt kommen die schon zum Sterbe hierher. Das war alles an einem Abend und da habe ich mit 30 gesagt, gut, das war's jetzt, ist auch scheißegal. Ja. Deshalb habe ich kein Problem mehr mit Alter, weil das ist jetzt schon so lange her. Bevor wir jetzt nochmal über Alter sprechen, wollen wir mal sein lassen, über Alter zu reden.
Ja.
Das Schöne ist, wir sehen uns bald in Bad Segeberg.
Ja.
Wenn du noch eine Zugabe brauchst für deine Band, kennst du das Lied Das Segeberg, Bad Segeberg?
Nee, das Sägewerk von
Das Sägewerk Bad Sägewerk von Wise Guys, sehr schönes Lied.
Ja, ich höre es nochmal an.
Hörst du mal?
Ich höre es nochmal an. Das
ist sehr schön. Ja. Frank, vielen Dank.
Alles klar.
Carsten, schönen Abend. Viel Spaß in England. Ciao. Tschüss.
Jo.
Okay, tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.